Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 411.
WDR 5 Lebenszeichen.
Pflegekinder und ihre Familien.
Ich bin 11 Jahre alt und als ich hier in die Familie gekommen bin, war ich 5 bis 6 Jahre alt. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Ja, also mein Vater war kein guter Mensch. Er hat mich immer geschlagen, da erinnere ich mich sogar dran. Und sie waren einfach kein gutes Pärchen. Sie haben zwar gute Kinder geschaffen, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall finde ich es schön, jetzt hier zu sein. Das ist viel besser als in so einer Familie, wo du jeden Tag beschuldigt wirst für etwas, was du gar nicht getan hast oder einfach geschlagen wirst.
Ausgerechnet dort, wo Kinder geborgen, umsorgt, geliebt und geschützt sein sollten, sind sie manchmal der extremen Willkür von Erwachsenen ausgesetzt. Von Eltern, die deutlich mit der Fürsorge und Verantwortung für ihre Kinder überfordert sind. Etwa 200.000 Kinder können derzeit in Deutschland nicht in ihrer eigenen Familie aufwachsen. Und jedes Jahr werden es mehr. Die meisten von ihnen leben in Heimen. Und nur für einen kleineren Teil finden sich neue Eltern in einer Pflegefamilie. Günter Möllers ist so etwas wie ein Familienmacher. Seit gut 20 Jahren führt er Menschen zusammen, die ursprünglich so nicht zusammengehören.
Familie ist für mich was sehr, sehr Wertvolles. Für mich privat, ja, ein sicherer Ort, wo ich tun lassen kann, was ich will, wo ich sein darf, wie ich will und wo man sich unterstützt, hilft und wo man ganz eng verbunden ist. Und für meine Arbeit ist es genau das Gleiche im Prinzip und eine unglaublich große Chance für Kinder, die in ihrer ersten Familie vielleicht nicht so ein schönes Leben hatten oder nicht so ein schönes Aufwachsen gewährleistet war, nochmal eine zweite Chance zu bekommen. Ja, und ich glaube, für alle Beteiligten ein ganz großes Geschenk.
Familie ist ein großes Wort. Also für mich ist Familie, dass Eltern immer da sind, aber auch Geschwister. Man nie alleine ist, dass einer immer da ist. Und solche Sachen wie Feiertage, Weihnachten, Ostern, dass man da gemeinsam ist. Und halt egal, ob jetzt schwere Zeiten oder gute Zeiten, dass man da zusammen durchgeht.
Ja, also einfach viel gemeinsam sein und auch so mit Geschwistern viel machen und ja, halt eben, dass man einfach nett zueinander ist, dass es wenig Streit gibt.
Also für mich ist das der Zusammenhalt untereinander und auch Liebe, viel Liebe, auf jeden Fall. Das gehört für mich dazu.
Familie ist so das Netz, was man haben sollte und wo ich froh bin, dass ich das habe und dass ich da einfach mal reinfallen kann in dieses Sicherheitsnetz.
Familie ist ein sicherer Ort.
Die 4-jährige Michelle war seit Stunden nachts allein mit ihrem 1-jährigen Bruder. Sie hatte hohes Fieber, eine Mandelentzündung und dröhnende Ohrenschmerzen. Ihre Mutter hatte das Mädchen im Bett festgebunden, den Sohn ins Gitterbett gesteckt und dann die Wohnung verlassen. Michelle hat geweint und schließlich laut geschrien, so lange, bis die Nachbarn die Polizei gerufen haben.
Natürlich erinnert es mich jedes Mal daran, wenn ich Halsschmerzen jetzt habe, was als Kind mit mir passiert ist. Das sind wie halt Narben am Körper, die einfach nicht weggehen. Sie bleiben da, man wird daran erinnert und man muss einfach lernen, damit umzugehen.
Familie ist Geborgenheit und Vertrauen.
Es wird immer wieder darüber gesprochen, warum ich nicht in der Familie sein soll und es ist auch gut so ist, weil ich mehrfach Knochenbrüche hatte. Ich weiß nicht, wie viele es insgesamt sind, 7, 8, irgendwie sowas. Also ich war halt sehr klein. Ich glaube, ich bin mit 18 Monaten aus der Familie rausgekommen und in dem Zeitraum dann so viele Knochenbrüche zu haben und irgendwie auch mehrfach im Krankenhaus zu sein, was dann anders konkret gelaufen ist, weiß ich nicht. Ich habe mit dem Therapeuten, bei dem ich noch in Behandlung bin, ein bisschen was nachgelesen in den Akten. Da stehen dann so banale Taten wie, das Kind hat einen Schraubverschluss von der Flasche verschluckt, deswegen mussten wir das Kind schütteln und dabei ist das Bein wohl gebrochen. Also ganz skurril. Aber sonst, es wurde sich auch nie geäußert, wer was gemacht hat und wann. Deswegen wurden die leiblichen Eltern auch nicht verurteilt.
Kinder gehören zu ihren Eltern.
Wir versuchen zunächst mal durch eine intensivere, hoffentlich Betreuung der Herkunftsfamilie die Herausnahme von Kindern zu verhindern, weil die Herausnahme selbst für die Kinder schon eine weitere zusätzliche Belastung ist. Aber bei massivem Alkoholkonsum, der das ganze Leben der Familie bestimmt, bei Drogenkonsum, der das ganze Leben bestimmt, bei Gewalt und Vernachlässigung oder psychischen Erkrankungen der Eltern, da können Situationen entstehen, die so gravierende Belastungen beinhalten für die Kinder, dass die Mitarbeiterinnen in den Jugendämtern sagen, das können wir nicht mehr verantworten.
Manchmal sehen Eltern selbst, dass sie überfordert sind, sagt Klaus Wolf, Leiter der Forschungsstelle Pflegekinderwesen an der Universität Siegen. Viel häufiger aber übernimmt der Staat per Gerichtsentscheid die Obhut über Kinder. Es ist der massivste Eingriff, den der Staat sich gegenüber Familien erlaubt, zum Wohl der Kinder.
Wir haben in der Bundesrepublik eher eine Situation, in der die Rechte der Eltern sehr hochgewichtet werden, aus im Kern guten Gründen. Und die Rechte ihrer Kinder in Relation zu den Elternrechten eher deutlich geringer gewichtet werden. Und wenn die Eltern die Sorge um ihre Kinder nicht gut tragen können, wird das zu einem großen Konflikt.
Meine Mutter hatte schon immer Hilfe vom Staat bekommen, eigentlich mehr eine Betreuung oder eine Haushaltshilfe, Unterstützung. Und ich habe noch 6 Geschwister. Also für meine alleinerziehende Mutter war es sehr schwierig, auch noch wirklich gut für alle sorgen zu können.
Als Ältester musste er schon früh mithelfen, sich um die kleinen Geschwister kümmern. Andererseits ohne Vater und mit überforderter Mutter genoss der Junge auch seine Freiheiten, bis die Polizei ins Spiel kam. Da war Mirko 11.
Ich bin da mit einem Kollegen im Auto mitgefahren, was wir beide eigentlich noch nicht fahren durften, aufgrund des nicht vorhandenen Führerscheins. Ja, dann kam es auch mit meiner Mutter zum großen Knall und sie meinte auch, sie schafft es nicht mehr mit mir. Also stand schon zur Debatte vorher, dass ich vielleicht in Pflegefamilie rein sollte. Und das war halt der ausschlaggebende Punkt.
Eine Mitarbeiterin vom Jugendamt, die sich schon seit längerem um Mirko kümmerte, fragte ihn, ob es eine Stadt oder einen Ort gibt, in dem er gerne leben würde.
Ich hatte mal eine Klassenfahrt nach Münster gemacht und fand die Stadt sehr schön und das war eigentlich auch der einzige fremde Ort, den ich kannte. Das war schon wirklich ein sehr großer Zufall, auf jeden Fall.
Es ist ein großes Risiko und hat vielleicht manchmal auch mit Zufall und Glück zu tun, aber viel davon funktioniert.
Sagt der Familienmacher Günther Möllers. Mirkus Akte landete aus dem Sauerland auf seinem Schreibtisch in Münster. Der 11-Jährige zog nach einem Probewochenende schon ein paar Wochen später seiner Akte hinterher.
Das Aufnehmen war sehr herzlich auf jeden Fall, aber auch bestimmt natürlich. Also da gab es klare Regeln, wo man sich auch dran halten musste und das kannte ich so alles vorher gar nicht.
In der Pflegefamilie lebten 2 Söhne, eine Tochter und eine weitere Pflegetochter.
Natürlich, es gab am Anfang häufiger Reibereien als dann mit der Zeit, wo man sich an diese Regeln gewöhnt hatte. Das war, glaube ich, noch der letzte Schliff am Ende, der mich vielleicht verbessert hat in manchen Einstellungen auf jeden Fall und vielleicht auch meinen Werdegang gerettet hat.
Das ist 21 Jahre her. Mirko ist heute 33, ist verheiratet und hat selbst 2 kleine Kinder. Zusammen mit dem älteren Sohn seiner Pflegefamilie betreibt er einen Online-Handel mit Textilien. Die beiden haben sich vom ersten Tag an gut verstanden. Sie fühlen sich wie Brüder. Und auch die Pflegeeltern sind für Mirko die zweiten Eltern.
Ich wurde da genauso behandelt wie die eigenen Kinder. Und auch in allen Unternehmungen und Sachen, die gemacht wurden, wurde ich immer gleich behandelt. Ich habe mich nie abseits gefühlt und das auch schon sehr früh nicht, also als ich dort eingezogen bin. Also es war ein großes Glück für mich auf jeden Fall.
Ich heiße Michelle, bin 23, bin eigentlich vom Typ her etwas ruhiger, aber eher lustig und glücklich.
Dabei hat Michelle mit Familie wenig Glück gehabt. Von ihrem Betreuer Günther Möllers weiß ich, dass ihre Geschichte nicht so gut verlaufen ist wie die von Mirko. Als ich ihre Klingel drücke, öffnet mir eine zierliche, kleine junge Frau mit sehr gerader Haltung und einem freundlichen Lächeln die Tür. Sie führt mich in das Wohnzimmer und der Anblick berührt mich. Die 23-Jährige hat unser Treffen liebevoll vorbereitet. Der Tisch ist hübsch gedeckt mit bunten Servietten, Kuchen und Keksen und einem Kinderschokoladenei auf jedem Kaffeelöffel.
Auch wenn die Dinge anders verlaufen sind, als wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte, ist die Familie für mich der Teil, der mich erzogen hat oder zu dem gemacht hat, wer ich jetzt bin, von dem ich viele Sachen gelernt habe. Ich bin halt die meiste Zeit da aufgewachsen und ich habe die schönsten Erinnerungen halt mit denen erlebt.
Dieser Kaffeetisch, denke ich später, ist wie eine nachgetragene Liebeserklärung an ihre Pflegeeltern. Auch diese Familie ist irgendwann zerbrochen. Michelle hat nur 8 Jahre dort gelebt, aber offenbar lange genug, um Kraft zu tanken.
Die schönen Erinnerungen sind einfach, dass man als Familie ganz normale Sachen einfach macht. Die Feiertage zusammenfeiert als Familie, dass man sagt, so um 6:30 gibt's Abendbrot, da müssen alle am Tisch sein und man hat bestimmte Ausgehzeiten. Wir haben oft sonntags einen Spaziergang im Wald gemacht. Wir haben draußen gegrillt als Familie. Das alles, was man eigentlich in einer normalen Familie macht, das haben die auch mit mir alles gemacht, als ob ich halt das eigene Kind wäre. Bei meiner leiblichen Mutter habe ich fast keinerlei Erinnerung. Es gibt so gut wie nichts mehr, woran ich mich erinnere oder ehrlich gesagt auch erinnern möchte. Ich war in der Übergangsfamilie 1 Jahr, wurde da aber dann vom Jugendamt auch wieder herausgenommen, aufgrund anderer Vorfälle in der Familie, worauf man mich dann halt in ein Kinderheim gebracht hat, erstmal für 1 Jahr. Ja, und in diesem Jahr wurde ich dann mit meiner Pflegefamilie zusammengeführt.
Ein Strahlen geht über ihr Gesicht. Das sind Erinnerungen, die sie mag. Michelle war damals 6. Die Familie hatte 3 eigene Kinder, alles Jungs.
Ich war ganz schüchtern und bin dann immer auch rot geworden, habe mich mal ein bisschen so versteckt und es hat eine Zeit gedauert, dass man warm wird. Die haben halt auch ihre eigenen Kinder mitgebracht, mit denen ich dann auch gespielt habe. Und es war eigentlich ganz süß, aber wie gesagt, man ist halt wirklich schüchtern, wenn da jemand Neues kommt und der hat wirklich Interesse an dir und will dich nicht weiterschicken zur nächsten Familie oder ins nächste Heim, sondern der wirklich mit einem zusammenleben möchte und für einen da sein möchte. Es war halt ein schönes Gefühl.
Holt die Kinder aus den Heimen.
So hieß Anfang der 70er Jahre eine Kampagne. Wie die Kinder vermittelt und betreut werden sollten, das überließ man den Jugendämtern. Bis heute.
Wir muten den Pflegeeltern und den Pflegekindern, mancher Hinsicht auch der Herkunftsfamilie, was ganz Besonderes zu und haben dafür als Gesellschaft die Verpflichtung, sie mit den Schwierigkeiten, die richtig zu erwarten sind in dieser Art von Leben, nicht im Stich und alleine zu lassen, sondern sie dabei intensiv und gut zu begleiten. Und wo das stattfindet, gelingt es auch, erstaunliche Krisen und Belastungen erfolgreich zu meistern.
Einfach eine ganz normale Familie sein.
Ich bin Dominik und 13 Jahre alt und ich bin mit 6 Jahren hier zu der Familie, also aufgenommen worden. Und vorher war ich 1 Jahr im Pflegeheim. Ja, und davor habe ich, also meine ersten 5 Jahre habe ich bei meiner richtigen Mutter gelebt. Sie hat so eine psychische Krankheit, die hat sie jetzt immer noch. Also an manchen Tagen geht's, aber halt eben, es ist ja eben nicht genug, um so ein Kind zu verpflegen. Und deshalb bin ich halt eben jetzt hier.
Hier, das ist bei Susanne Litzel und Friedrich Log in Bocholt.
Also eigentlich schon eher hier so meine richtige Familie. Weil ich bin halt eben hier schon viel länger und ja, also mittlerweile ist ja eben so Fritz und Sonne. Also ich nenne ihn über Fritz, eigentlich heißt er Friedrich, aber ja. Das ist schon wie meine Eltern. Also obwohl ich weiß, es sind eigentlich Pflegeeltern von mir. Aber meine richtige Mutter ist trotzdem immer noch ein wichtiger Teil in meinem Leben.
Wir sitzen an einem langen alten Holztisch in der Küche, an dem bequem 12 Personen Platz haben. 6 sitzen inzwischen regelmäßig hier und oft kommen die Freunde der 4 Pflegekinder dazu. Susanne Litzel ist eigentlich Musikerin. Friedrich Log hat eine Professur in Hamburg. Der 54-Jährige kommt aus einer kinderreichen Fabrikantenfamilie und musste aufgrund eines Todesfalls die beiden Kinder seines Bruders aufnehmen. Das war der Start in die eigene Familie.
Susanne ist berufstätig, ich bin berufstätig. Es ist immer jemand bei den Kindern. Und wir haben dann auch gelernt, natürlich mit diesen schwierigen Situationen umzugehen. Mit Dominik waren sie allerdings schon sehr schwierig, das will ich nicht leugnen.
Dominik, das erste Pflegekind der Familie, hat dem Paar viele schlaflose Nächte und anstrengende Tage verschafft. Sie mussten die Türen aushängen und vieles wegstellen, weil der Junge oft heftige Wutausbrüche hatte. Einer von beiden musste anfangs in der Grundschule immer auf der Treppe vor dem Klassenraum sitzen, stets bereit, das Kind in die Arme zu schließen, wenn die Lehrer es nicht mehr schafften.
Wir wussten es nicht, was mit Dominik zu uns kommt. Das wusste man bei den anderen Kindern aber auch nicht. Das weiß man aber, glaube ich, bei leiblichen Kindern auch nicht. Dominik hat erkennbar auch eine schöne Entwicklung genommen. Für uns waren das immer enorme Schritte. Nur für andere war das vielleicht etwas, der ist doch immer noch gestört. Oder der macht doch immer noch hier alles durcheinander. Oder für uns war das immer, stell dir vor, letzte Woche war das noch so. Diese Woche ist es so. Und das hat uns bestärkt. Die Mühe trägt Früchte. Der Marcel hat es in anderer Art sehr schwierig. Der kommt zwar nicht aus einem Kinderheim wie Dominik, aber hat mehrere Familien erlebt, die alle ihre Arbeit geleistet haben. Aber er hat da nie irgendwie Wurzeln schlagen können. Aus welchen Gründen auch immer, es steht uns nicht zu, das zu beurteilen. Aber de facto sind wir die vierte Pflegefamilie.
Familie ist da, wo Kinder leben.
Wir ärgern uns manchmal maßlos natürlich über die Kinder, wie sich auch maßlos über die Eltern ärgern. Das empfinden wir als normal. Aber es ist wirklich, man kann es gar nicht sagen, mir fällt jetzt gerade keine bessere Vokabel als Erfüllung ein. Und wir sagen auch manchmal, wenn es so ganz schwierig ist, dann sagen wir, uns hat niemand gezwungen.
Roxanne war 21 Monate alt, als sie aus einer Übergangsbetreuung zu Harald und Regine Krummel nach Menden kam. Endlich eine Familie sein. Das Paar war glücklich.
Wir sehen Roxanne wie ein leibliches Kind an. Nur eben das Problem ist mit der Vorgeschichte. Die ist dabei und die zieht sich wie ein roter Faden durchs ganze Leben. Es gehört dazu.
Man muss stärker werden.
Roxanne ist groß. Ihre dunklen, krausen Haare trägt sie in einem Knoten zusammengebunden. Sie studiert in Dortmund und will Lehrerin für behinderte Kinder werden. Eine Kämpferin sei sie immer schon gewesen, sagt sie. Das musste sie wohl auch. Wer als Kleinkind so brutal misshandelt wurde, muss kämpfen. Ums Überleben, um Lebensfreude und um Vertrauen in andere Menschen.
Roxanne hatte oft eben Angst dann auch so, und das haben nur Außenstehende nicht gut verstanden. Ja, die Angst hat sich so geäußert, dass Roxanne dann auch Fieber bekam oder erbrach. Ja, oder sie bekam Flecken überall, ne? Ja, das Jugendamt hatte uns die Geschichte vorab erzählt, was Roxanne eben widerfahren ist. Und somit konnte man auch manches Verhalten von Roxanne zuordnen. Ne? Warum sie jetzt irgendwas, zum Beispiel eine Puppe an die Wand warf oder so, ne? Dann war das einfacher zu erklären.
Toll, dass wir auf jeden Fall eine Familie geworden sind mit einem Kind. Also wir haben eigentlich dann relativ schnell auch aufgrund der Herausforderung entschieden, dass wir auch es bei einem Kind belassen. Wie gesagt, für uns reicht eigentlich diese dreiköpfige Familie.
Klar ist das was ganz Besonderes, wenn man zwei Personen hat, die die ganze Zeit um einen herum sind und die einen bemuttern und die so jeden Wunsch erfüllen und bei dem man es gut hat, bei dem man einfach das Kind sein kann, was man eigentlich auch ist.
Familie ist da, wo Kinder sicher und geborgen stark werden können.
Definitiv. Ich möchte einfach zeigen, dass ich was gelernt habe, dass ich das anders machen kann, als meine Ursprungsfamilie das mit mir veranstaltet hat. Ja, so zwei Kinder, Haus, Garten, Hund, so die Idealvorstellung. Mal sehen, was daraus wird. Aber ja, definitiv Familie.
In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute eine neue Chance fürs Leben, Pflegekinder und ihre Familien von Doris Arp. Es sprachen Guido Lamprecht und die Autorin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014, Redaktion Jesa Rünker. Manuskript und Mitschnitt dieser Sendung stehen jetzt auch im Internet bereit unter wdr5.de. Dort weiterklicken bis zum Lebenszeichen.
WDR 5 Nachrichten.
Um 15 Uhr. Etwa 400 Beschäftigte des Automobilzulieferers AB Elektronik im westfälischen Werne fürchten um ihren Arbeitsplatz. Die Geschäftsleitung will die Produktion offenbar aufgeben und ins Ausland verlagern. Dagegen wollen der Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall am Nachmittag in Werne protestieren. Frank Stach berichtet.
AB Elektronik ist ein klassischer Zulieferer für die Autoindustrie. Gebaut werden Sensoren, Chips und wichtige Teile für Motoren und Getriebe. Die 600 Beschäftigten sind von der Entscheidung völlig überrumpelt worden. 400 von ihnen arbeiten in der Produktion und fürchten nun um ihren Arbeitsplatz. Dabei schreibt das Werk keine roten Zahlen, hat im Jahr 2013 noch 4,3% Gewinn gemacht, erklärt ein Betriebsrat. Das Unternehmen begründet die geplante Fabrikschließung mit dem zunehmenden Wettbewerbsdruck in der Automobilbranche. Nun müsse man diesen Geschäftszweig umfassend restrukturieren. Vor 10 Monaten unterschrieben Geschäftsleitung und Betriebsrat noch einen Interessens- und Sozialplan, der bis 2015 gültig sein sollte. Doch laut AB Elektronik sei das Werk nicht mehr profitabel.
Und so wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute Nachmittag gibt es Sonne und Wolken. Die Zeit 15.05 Uhr.
WDR 5. Thema NRW.
Rauchen oder nicht rauchen? Oft gibt es Streit um diese Frage. Für alle Behörden und Kneipen in Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung das nun endgültig geklärt. Seit Mai vergangenen Jahres ist der Tabakkonsum in öffentlichen Einrichtungen total tabu. Bei den Bürgern kommt das Nichtraucherschutzgesetz unterschiedlich gut an.
Also ich finde es dreist, dass der Gesetzgeber sich in alles einmischt.
Also ich finde die Kosten, die die Zigaretten und das Rauchen verursachen, die belasten die Gesundheitskassen ja doch sehr. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass da eingegriffen wird.
Wenn ich in eine Gaststätte reingehe und da wird geraucht, dann muss ich ja nicht reingehen. Aber jetzt so grundsätzlich zu sagen, nein, bin ich nicht so für.
Dann müssen die den Dicken auch das Essen verbieten.
Aber wenn man im Restaurant sitzt, daneben sitzt einer und qualmt einen voll, dann ist das auch nicht schön. Ne? Aber ob man so ein Gesetz braucht, weiß ich nicht.
Ich kenne ganz viele Leute, die zu Hause rauchen und nicht mehr ihre Freunde treffen.
Es gibt wichtigere Sachen, über die man sich den Kopf machen muss und nicht über das Raucherschutzgesetz. Und da denke ich, da sollten die Leute mal drüber nachdenken.
Also ich bin eigentlich gegen alles, was zu viel Reglementierung bedeutet. Und das ist ein Fall der zu viel Reglementierung.
Raucher und viele Gaststättenbesitzer ärgern sich über das Nichtraucherschutzgesetz. Ärzte und viele Kneipengäste sind froh, dass der Staat nun strikte Regeln vorgegeben hat.
Nach wie vor gibt es eine Reihe von Studien dazu, die auch nicht in Frage gestellt werden, dass das Passivrauchen für Menschen je nach Intensität eine Ruhebelastung darstellt. Wir dürfen auch selber trinken und uns gefährden, aber andere damit nicht gefährden. Also hier geht es nur darum, wie können wir zwischen dem Selbstbestimmungsrecht, sich selber zu gefährden oder selber zu genießen und dem Recht, andere nicht zu gefährden, wie können wir hier da sozusagen die gesetzliche Balance haben?
Landesgesundheitsministerin Barbara Steffens. Unter der alten schwarz-gelben Landesregierung war 2008 ein erstes Nichtraucherschutzgesetz in Kraft getreten, das aber zahlreiche Ausnahmen zuließ. Wenn sie ihre Gaststätten zum Beispiel als Raucherclubs bezeichneten, konnten die Wirte immer noch Aschenbecher auf den Tresen stellen. Andere teilten ihre Lokale in Raucher- und Nichtraucherräume. Und auch in Festzelten wurde noch Tabak verbrannt, selbst wenn Kinder dabei waren. Das ist endgültig vorbei. Dass das Inhalieren von verbrannten Blättern gesundheitsschädlich ist, daran gibt es keinen Zweifel. Das Deutsche Krebsforschungszentrum beziffert die Zahl der Menschen, die an den Folgen des Rauchens sterben, auf mehr als 100.000. Jedes Jahr. Dabei haben viele von ihnen selber gar nicht geraucht oder besser nur passiv geraucht, weil sie den Qualm von Lebenspartnern, Freunden oder Kollegen inhaliert haben. 3.300 tote Nichtraucher gehen jährlich auf das Konto der Raucher, sagen die Heidelberger Krebsforscher. Offensichtlich haben Rauchverbote und steigende Preise aber gefruchtet, denn seit Jahren werden immer weniger Zigaretten verkauft. Nur in Bayern, Brandenburg und NRW ist das Rauchen in der Kneipe ohne Ausnahme verboten. In Nordrhein-Westfalen erst seit Mai vergangenen Jahres. Bis dahin waren Raucherräume erlaubt und bis 2008 gab es gar keine Einschränkungen. Für die Wirte hieß das, sie mussten ihre Lokale mehrfach umbauen. Beim Schwarzen Raben in Soest war das gar nicht so einfach, denn die alte Schenke in der historischen Altstadt steht unter Denkmalschutz. Michael Dittrich hat dort mit der Wirtin gesprochen.
Es ist früher Abend, die ersten Gäste sind schon da. Das freut die Wirtin Nicole Rau. Die 42-Jährige betreibt den Schwarzen Raben seit 20 Jahren. Das Lokal in einem Fachwerkhaus wirkt gemütlich. Viel Holz, alte Fotos an den Wänden und kleine Nischen mit Sitzgruppen. Als das erste Nichtrauchergesetz im Jahr 2008 kam, trennte Nicole Rau ihr Lokal in zwei Teile, damit die Raucher...
War doch eine schwierige Sache eigentlich, weil der Nichtraucherraum größer sein musste als der Raucherraum. Das heißt, ich musste einen Teil meiner Küche mit dazu nehmen, eine Trennwand ziehen und es natürlich so aussehen lassen, dass meine Küche jetzt nicht so aussieht wie eine Küche, sondern wie ein Gastraum, wo man sich auch wohlfühlt. Ja, was hat das gekostet? Ich sag mal mehrere tausend Euro. Naja, und das ist natürlich doch schon ärgerlich, dass man diese Kosten irgendwo rausgeworfen hat und es letztendlich nichts gebracht hat.
Schließlich verschärfte die rot-grüne Landesregierung das Gesetz. Jetzt ist Rauchen grundsätzlich nicht mehr erlaubt. Deshalb hat die Wirtin draußen auf dem Parkplatz einen Sonnenschirm aufgespannt. Darunter ein kleiner Stehtisch samt Aschenbecher. Der wird viel genutzt. Die Kneipengäste sind gerade jetzt im Winter oft stinksauer.
Hunde und Raucher müssen draußen bleiben. Das sagt eigentlich alles, ne? Also für mich ist das unmöglich.
Ist einfach diskriminierend. Du stehst da auf einem Serviertablett, alles guckt und zeigt mit dem Finger auf dich. Guck mal da stehen die blöden Raucher. Ha, 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 ha. Und das ärgert mich.
Das Lokal ist eine gute, gemütliche Gaststätte, wo wir uns eigentlich alle immer treffen, auch am Wochenende. Nur wenn man sich eine rauchen will, muss man halt rausgehen, dann wird die Gemütlichkeit unterbrochen und das ist auf eine Art schade.
Unter vorgehaltener Hand sagen die Gäste, dass sie sich jetzt eher schon mal zu Hause treffen. Dort darf ja noch geraucht werden. Der Umsatz fehlt der Wirtin vom Schwarzen Raben. Deshalb würde sie gern den Rauchertisch draußen etwas schöner gestalten. Nicole Rau ist aber durch die Hü-Hott-Politik in Düsseldorf, wie sie sich ausdrückt, verunsichert.
Mensch, wenn du jetzt wieder investierst, da ein schönes kleines Häuschen hinstellst, wo sich die Leute auch mal unterstellen können und dieses Gesetz wird wieder gekippt, habe ich ja wieder eine Investition getätigt. Ich warte jetzt erstmal ab, ob wir vielleicht noch die Chance haben, selbst entscheiden zu dürfen. Und wenn nicht, dann kommt nächstes Jahr was Netteres dahin für meine Gäste. Das verspreche ich.
Über 60 Jahre gibt es das Lokal zum Schwarzen Raben jetzt schon. Aber zwei Gesetze, die so stark in den Betrieb eingreifen, hat es vor dem Jahr 2008 nicht gegeben. Die Wirtin fühlt sich durch die Politik bevormundet.
Was ich gerne möchte, ist ganz einfach, dass wir mehr gefragt werden. Ich glaube, wenn wir mehr involviert werden in diese Politik und nach unseren Meinungen gefragt werden, wird das Interesse auch wieder größer, zur Wahl zu gehen, für etwas zu kämpfen, sich für etwas einzusetzen. Und ich glaube, das fehlt so ein bisschen. Ich muss einfach abwarten, was mir die Zukunft so bringt und muss natürlich darauf hoffen, dass meine lieben Stammgäste mich weiterhin so häufig und so oft besuchen.
18 Millionen Raucher gibt es noch in Deutschland und die meisten haben schon als Jugendliche angefangen. Vor 12 Jahren hatte noch jeder vierte Jugendliche eine Fluppe zwischen den Fingern, heute ist es nur noch jeder achte. Denn die meisten achten inzwischen mehr auf ihre Gesundheit. Außerdem wurden Zigaretten immer teurer. Und an Bahnhöfen, in Behörden, Schulen, Sporthallen und Diskotheken ist das Rauchen mittlerweile fast bundesweit komplett tabu. In Kneipen sind abgetrennte Bereiche für Raucher noch erlaubt, jedenfalls in den meisten Bundesländern. Das nordrhein-westfälische Rauchverbot gehört also zu den schärfsten in Deutschland. Wir machen Schluss mit dem Thema NRW zum Nichtraucherschutzgesetz. Gisela Backes aus der Technik und Traudel Seufert aus der Redaktion werden jetzt einen Tee trinken. Ich bin Uwe Hellner und gehe mal vor die Tür. Eine rauchen. Ein schönes Wochenende.
WDR 5 Funkhausgespräche. Sie hören eine Aufzeichnung von vergangenem Donnerstag. Mit Judith Schulte-Lob.
Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Stadtgespräch. 750.000 Hunde gibt es in Nordrhein-Westfalen und jedes Jahr werden es mehr. Mit Ihnen diskutieren auf dem Podium Heinz Paus, Bürgermeister von Paderborn, Bianca Hemingway, Hundebesitzerin, Hubert Schäfers, Forstwirt und Jäger und Simone Sombecki. Und im Publikum ist meine Kollegin Elke Fietz.
Wir sind im Paderborner Rathaus. Was ist der Hund für Sie?
Ich lebe seit über 30 Jahren mit eigenen Hunden und sie gehören einfach zu meinem Lebensalltag dazu. Also sie schlafen bei mir nicht im Bett, sie begleiten mich nur teilweise zur Arbeit. Ich denke, sie wissen, wo sie hingehören, aber sie sind einfach ein Teil von meinem Leben.
Herr Paus, Sie hatten selber auch viele Jahre eine Hündin, 11 Jahre, wenn ich da richtig informiert bin. Haben Sie Verständnis für diejenigen, die beim Anblick eines freilaufenden Hundes schon mal zusammenzucken?
Ja, ich habe da großes Verständnis für. Ich war als Student immer wieder mal in den Ferien Briefträger. Und da hat man natürlich so seine Erfahrungen dann haben wir auch mit unserem Hund erlebt, dass man eben nicht hundertprozentig immer weiß, wie der Hund reagiert.
Frau Hemingway, auch Sie sind Hundehalterin. Haben 5 Kinder, 2 Dalmatiner. Wenn Sie mit den Dalmatinern spazieren gehen, merken Sie schon mal, dass es Menschen gibt, die da einen größeren Bogen drum machen?
Es sind große Hunde, ganz klar. Und da ist auch oft dann die Angst der Leute. Wenn wir spazieren gehen, ist es grundsätzlich so, wenn uns Leute entgegenkommen, wird der Hund angeleint. Die Hunde kommen an die Leine und wir gehen mit den angeleinten Hunden an den Leuten vorbei.
Knapp 150.000 Einwohner hat Paderborn, 4.500 gemeldete Hunde, die Dunkelziffer ungefähr 1.000. Und es gibt keine einzige Freilauffläche. In den Nachbarstädten gibt es Freilaufflächen. Düsseldorf hat 32 Flächen, wo Hunde einfach ohne Leine laufen dürfen.
Ich weiß, Niedersachsen hat den Hundeführerschein eingeführt.
Das, was wir in Paderborn machen, ist, dass wir zum Beispiel eine Ermäßigung auf die Hundesteuer geben, wenn jemand seinen Hund ausbildet und wenn er eine bestimmte Qualifikation erwirbt mit dem Tier zusammen. Dann gibt es eine Ermäßigung. Das, finde ich, ist der richtige Weg, dass man auch darauf setzt, dass Menschen einen Anreiz bekommen, sich intensiver mit ihrem Tier zu beschäftigen.
Ein Hund sollte auch Auslaufflächen haben. Ein Hund muss aber dann auch hören.
Der Hund hat nie Schuld. Das ist immer der Halter. Und ich habe 2 Hunde. Ich muss wirklich sagen, ich habe auch mehr Probleme mit anderen Hundehaltern, weil ich meine Hunde auch, wenn ich die laufen lasse, zurückrufe, anleine, dass ich keinen anderen damit belästige. Und ich sammle auch den Hundekot auf, wie es viele nicht machen.
Wir reagieren anlassbezogen, wenn wir verstärkt hören, da gibt es Riesenprobleme, dann machen wir gezielt Kontrollen. Und versuchen dann auch, denjenigen zur Rechenschaft zu ziehen, der diese Probleme macht. Aber vom Grundsatz her gehen wir davon aus, dass die Bürger das untereinander im Einvernehmen regeln, lösen. Und wir setzen also nicht irgendwo Streifen bewusst an, um Hundebesitzern hinterherzugehen, ob die alles auch richtig machen.
Und eins muss ich auch ganz klar sagen, weil das jetzt hier so sehr viel ums Koten geht. Nur weil ich Hundebesitzer bin, heißt das nicht, dass ich es toll finde, wenn ich in einen Hundehaufen trete. Ich finde es genauso schrecklich wie auch ein Nichthundehalter.
Ich sage ganz herzlichen Dank den Gästen auf dem Podium für ihre Teilnahme und Diskussion. Dankeschön Ihnen, dass Sie heute Abend hier im Rathaus in Paderborn waren und Ihre Meinung zum Thema gesagt haben. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Dankeschön.
WDR 5 Nachrichten. 3 Uhr, Brüssel. Die EU-Kommission hat das Dekret von US-Präsident Obama zur Begrenzung der amerikanischen Geheimdienstarbeit begrüßt. Auch Bundesaußenminister Steinmeier begrüßte die angekündigten Geheimdienstreformen.